Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe heute mal was mitgebracht. Dieses Ding hier kann man von da unten vielleicht gar nicht so recht erkennen. Allerdings, was man vielleicht schon sehen kann, hier ist so ein Schlitz. Ein verheißungsvoller Schlitz, der sagt so viel wie, hier kann man was reintun. Es ist eine ganz uralte Opferbüchse. Das hat schon Museumscharakter, dieses Ding hier. Wir haben es irgendwo mal gefunden auf dem Dachboden des Pfarrhauses. Also ich vermute, das ist schon weit über 100 Jahre alt. Vielleicht sogar noch viel älter. Und es zeigt diese Büchse, dass das Sammeln von Spenden und Kollekten irgendwie schon immer zur Kirche dazugehörte. Ein Pastor fragte seinen jungen Vikar, na, worüber gedenken Sie denn morgen zu predigen? Der Vikar, ja, über die Tugend der Sparsamkeit. Sehr löblich, meint der Pastor, aber ich schlage vor, dann sammeln wir die Schlusskollekte schon vor der Predigt. Tja, manche Pastoren sind wahre Meister im Ansagen von Kollekten. Ich denke an den alten Pastor Heinrich Kemner. Manche Ältere kennen den auch noch, den Gründer von Krelingen. Und er sagte mal, vergesst bei der Kollekte nicht, Christen sollen leuchten in der Welt und dabei Scheinwerfer sein. Tja, stellen Sie sich das mal vor, wenn eben als der Klingelbeutel durch die Reihen ging, wenn ich jetzt da mitgegangen wäre und immer genau zugeguckt hätte, was jeder Einzelne da reinsteckt oder nicht reinsteckt. Also das wäre schon ein starkes Stück gewesen. Ich weiß, da hätten manche gesagt, Frechheit, Unverschämtheit, also das geht jetzt wirklich zu weit. Und Jesus, er macht es genauso. Er macht es genauso. Er schaut den Leuten dahin, wo es am unbequemsten ist, ins Portemonnaie. Er stellt sich nämlich an den Eingang des Tempels und beobachtet jeden Einzelnen dabei, was der so in die Kollektenbüchse wirft. Hören wir mal den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12. Wir erheben uns vor Gottes Wort. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das macht zusammen 1 Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt, als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Schein oder Sein? So lautet unser Thema heute Morgen. Und in der Tat, hier in dieser Geschichte, hier geht es um so manchen Schein. Erstens, der Geldschein. Die Kirche und das liebe Geld, das ist ja so ein Thema. Manchmal hört man ja auch den Vorwurf, der Kirche geht's ja nur ums Geld. Und Keine Frage, wenn wir in die Geschichte der christlichen Kirchen hineinschauen, da gab es tatsächlich und gibt es viel, viel Missbrauch beim Thema Geld, viel Gier und viel fragwürdigen Reichtum, Prunk und Pracht in der Kirche. Keine Frage. Und das muss auch verurteilt und angeprangert werden. Auf der anderen Seite, ohne Geld geht es auch nicht. Durch die ganze Bibel zieht sich der Gedanke, dass derjenige, der etwas hat, Besitz, Geld und Gut, Zeit und Kraft, dass derjenige, der etwas hat, davon etwas abgibt für den, der nichts hat. Warum eigentlich? Dahinter steckt eine doppelte Perspektive, nämlich Dankbarkeit und Hingabe gegenüber Gott und zugleich Liebe und Barmherzigkeit zum Nächsten. Dankbarkeit und Hingabe gegenüber Gott, von dem wir doch alles haben. Ohne ihn hätten wir nichts, was wir haben. Deswegen ist es doch nur recht und billig, ihm gegenüber dankbar zu sein und etwas abzugeben. Und das braucht nicht billig zu sein. Und das andere, Liebe und Barmherzigkeit zum Nächsten, der eben weniger hat als ich. Und so gehört zum Glauben schon immer das Opfer dazu. In alter Zeit oftmals mit Tieropfern verbunden, aber dann eben auch ganz schlicht mit dem Opfer vom materiellen Reichtum, also der Geldschein. Und so gab es schon seit etwa 800 vor Christus im Tempel von Jerusalem, da gab es so einen Opferkasten. Zur Zeit Jesu, wo der Tempel viel, viel größer war, da gab es 13 Opferkästen. Und das war schon ganz interessant. Die waren so in Form von so einer Trompete. Man hat das alles gut archäologisch auch rausgefunden und in alten Schriften überliefert gefunden, wie die ausgesehen haben. 13 trompetenförmige Opferkästen und ein Priester überprüfte dann immer die Gaben, die eingelegt wurden. Und bei außergewöhnlich hohen Gaben, da erschall ein lauter Posaunenklang. Ta-ta-ta, so eine richtige Fanfare. Und die Summe wurde dann auch laut genannt. Wäre auch mal eine interessante Idee, so beim Klingelbeutel dann. Gerald Schaper mit seiner Posaune, ta-ta. Nein, es wurde damals also laut ausposaunt. Ob das gut ist, ist eine andere Frage. Jedenfalls für einen gläubigen Juden war es selbstverständlich, dem biblischen Gebot zu folgen und den Zehnten zu geben. Ein Zehntel des Einkommens oder des Ertrags, den man erwirtschaftet hat, immer im Bewusstsein, alles, was ich habe, habe ich von Gott. Alles, was ich habe und bin, ist ein Geschenk Gottes. Und bis heute ist es bei vielen Christen üblich, den Zehnten zu spenden. Die meisten Gemeinden in der Welt, die ja in der Regel kein Kirchensteuersystem haben, die leben davon, den Zehnten zu geben. Viele Missionswerke könnten gar nicht anders existieren, als wenn es nicht viele Christen gäbe, die den Zehnten geben für die Gemeinde, für das Reich Gottes, für Menschen in Not. Zwei Schiffbrüchige retten sich auf eine einsame Insel. Der eine fängt sofort an zu jammern. Wir werden sterben, wir werden sterben. Hier gibt's keine Nahrung, wir werden sterben. Der andere lehnt sich ganz tiefenentspannt an eine Palme, ist die Ruhe selbst, was den anderen schier verrückt macht. Verstehen Sie nicht, wir werden sterben. Der andere antwortet in aller Seelenruhe, Sie wissen wohl nicht, dass ich $100,000 pro Woche verdiene. Sein Kamerad schaut ihn ganz verdutzt an und entgegnet, ja, aber was nützt uns das? Wir sind hier auf einer einsamen Insel, wir werden sterben. Darauf antwortet der andere, nein, Sie begreifen immer noch nicht. Ich verdiene $100,000 pro Woche und gebe meiner Gemeinde immer den Zehnten. Mein Pastor wird mich finden. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, da ist ein hohes Spendenaufkommen. Und es ist doch schön zu sehen, dass eben auch viele Reiche zum Tempel kommen. Das zeigt, dass auch die Reichen, zumindest die, die da gekommen sind, irgendwie die Beziehung zu Gott suchen, dass sie auch ahnen, dass sie ihren Reichtum eben nicht nur sich selbst zu verdanken haben, sondern dass jemand anderes dahinter steht. Und dass sie viel einlegen, ist doch Ausdruck großer Dankbarkeit. Und ihr Lieben, Jesus kritisiert das nicht. Die Bibel hat nichts gegen Reiche. Die Bibel hat nichts gegen Reichtum. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Wie geht man mit seinem Reichtum um? Wenn man zum Glauben findet, also sich bekehrt, wie man so sagt, da ist es wichtig, dass man sich als ganzer Mensch bekehrt. Und wissen Sie, welcher Körperteil sich am allerschwersten bekehrt? Das Portemonnaie. Der Geldschein. Doch, ihr Lieben, es geht in dieser Geschichte nicht nur um den Geldschein. Nicht mal in erster Linie. Es ist eigentlich nur ein Randthema. Es gibt noch manch anderen Schein. Und das Zweite, das ich erwähnen möchte, das ist der Heiligenschein oder Scheinheilige. Es gibt Leute, die nach außen so fromm und heilig wirken, dass die kaum aufrecht durch eine Tür gehen könnten, ohne dass ihr Heiligenschein hängen bleibt. Menschen, denen es beim Glauben vor allem darauf ankommt, was denken die anderen über mich? Menschen, denen es auf Bewunderung und Anerkennung ankommt. Es sind oft Menschen, die schnell dabei sind, andere zu verurteilen. Es ist manchmal so, dass es im Herzen dann ganz anders aussieht. Da ist Egoismus, manchmal auch frommer Egoismus, wo man sich nur um seinen eigenen Glauben dreht und wo man versucht, mit der eigenen Frömmigkeit den Himmel sich zu verdienen. Und da wird aus so manchem Heiligenschein ein Scheinheiliger. Es ist ganz interessant zu sehen, an welcher Stelle im Markus-Evangelium unsere Geschichte steht. Denn direkt davor und direkt danach steht eine Menge, was zu unserem Thema genau dazugehört. Also unmittelbar vorher ist von den Schriftgelehrten die Rede, von den Theologen der damaligen Zeit. Und da sagt Jesus, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die es lieben, in langen Gewändern einherzugehen und lassen sich gern grüßen auf dem Markt und sitzen gern oben an in den Synagogen und verrichten zum Schein lange Gebete. Zum Schein. Also nur äußerlich ist der Glaube da angekommen. Er hat das Herz nicht erreicht. Das, liebe Gemeinde, ist aber eine Frage an uns alle. Wie echt ist unser Glaube? Es ist einfach nur so, dass es halt irgendwie dazugehört, weil wir es als Kind so gelernt haben, ich bin christlich erzogen. Und da gehört eben so Kirche und Glaube irgendwie mit dazu zum Leben, dass man sich hin und wieder auch mal in der Kirche blicken lässt, weil das einen guten Eindruck macht. Oder ist der Glaube wirklich echt? Aus dem Herzen heraus, weil ich weiß, ich brauche Gott. Ich brauche Jesus, ich schaff's nicht allein. Schein oder sein. Und direkt nach der Geschichte von dieser armen Witwe am Kollektenkasten, direkt danach geht es so weiter. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Kostbarkeiten geschmückt sei, sprach Jesus: Es wird die Zeit kommen, in der von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Also der Jerusalemer Tempel. So sagt Jesus, das ist ein Beispiel für schönen Schein. Das ist ein Beispiel für Menschen, die mehr Wert auf den äußeren Schein legen als auf ihr inneres Sein. Wie prächtig ist dieser Tempel von außen anzuschauen? Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der berichtet, dass wenn man in der Morgensonne vom Ölberg herab auf den Tempel von Jerusalem schaute, man sich die Hände vors Gesicht halten musste, man musste die Augen verschließen, weil man so geblendet war von dem Glanz des Goldes, in dem die Sonne sich gespiegelt hat. Ein glänzender Schein. Und im Innern sah es ganz anders aus. Der Glaube war zur bloßen Routine verkommen, zur Tradition, zum leblosen Brauchtum ohne echte Lebendigkeit. Und so waren in der Zeit Jesu und vielleicht auch in unserer Zeit viele von ihrem eigenen äußeren Frömmigkeitsschein so geblendet, dass sie blind waren für Jesus. Für Jesus, der die Menschen aufrief: Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Der Heiligenschein oder Scheinheilige. Das dritte, das möchte ich so nennen wie den ganzen Gottesdienst: Schein oder Sein? Fragezeichen. Denn bei Gott zählt eben nicht der äußere Schein. Bei Gott zählt das Sein, das wahre Sein. Und dafür ist die arme Witwe ein Vorbild, ein Beispiel. Diese Witwe, die Jesus nun in den Fokus nimmt, als er die Leute beobachtet, sie legt 2 Schärflein. Das ist umgerechnet, ja, Luther hat ein Heller übersetzt oder ein Pfennig. Vielleicht wäre das in unserer Zeit so viel wie 2 Cent. 2 Cent legt sie in die Kollekte, das berühmte Schärflein der Witwe. Ein Schärflein, ein Lepton, so hieß die Münze, das war die allerkleinste Münze, die in Israel im Umlauf war. Und man brauchte 2 davon, um einen Quadrans dafür zu bekommen. Das war wiederum die kleinste römische Münze. Daran sieht man schon mal, wie wenig das war. Das war sozusagen nichts. 2 Centstücke. Das ist doch nichts. Was wird wohl der Priester gesagt haben, als er die Gabe prüfte, die die Witwe dort eingelegt hat? Vielleicht hat er gesagt: Mensch, Alte, das ist so wenig, das kannst du dir schenken. Aber ich will es Gott schenken, antwortet sie vielleicht. Nach menschlichen Maßstäben völlig wertlos. Und so urteilen wir Menschen eben oft. So urteilen wir eben nicht nur beim Geld. Wir achten so oft auf den Schein eben nur. Wir urteilen nach dem, was einer leisten kann, was einer zu bieten hat. Und wenn einer alt ist oder dement oder schwach oder behindert, dann stört er die Gesellschaft. Dann kostet er ja nur und bringt nichts. Und dann fängt man an, auszusortieren. Ungeborene Kinder etwa, bei denen Down-Syndrom festgestellt wird, werden in 9 von 10 Fällen abgetrieben, weggemacht, getötet. Man fragt: Was bringt's? Leistungsdenken bestimmt unsere Zeit. Aber ihr Lieben, bei Gott gelten ganz andere Maßstäbe. Einer der schönsten Verse der Bibel ist 1. Samuel 16, Vers 7. Ein Mensch, mal sehen, wir hatten den im Konfer schon. Wer weiß denn? Ein Mensch sieht. Komm, jetzt, ja? Ja, super. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. War vorher nicht abgesprochen. Kompliment. Gott schaut also nicht auf den äußeren Schein, von dem wir Menschen uns oft blenden lassen, sondern er sieht den Wert eines Menschen, auch wenn er für einen anderen Menschen gar keinen Wert mehr hat. Gott sieht den Wert, der im Verborgenen liegt. Gott sieht den Wert eines Menschen, der darin besteht, dass er ein geliebter Mensch Gottes ist. Und so sieht er auch das Schärflein der Witwe. Und er sieht auch unser Schärflein, das, was wir zu bieten haben. Und auch wenn es in unseren Augen manchmal so schrecklich wenig ist, das, was wir an Glauben zu bieten haben, ja, auch das sieht er. Und vielleicht denkst du, oh, das ist aber eigentlich gar nicht viel. Bei Gott hat es seinen Wert. Lernen wir doch auch, andere Menschen mehr von der Perspektive Gottes her wahrzunehmen. Lassen wir uns nicht vom äußeren Schein leiten. Gott kommt es aufs Herz drauf an. Und so schaut er auch bei der Witwe, bei dieser armen Witwe, die sonst nichts zu bieten hat, ins Herz hinein. Und das ist schon interessant, was sieht er da? Im Herz der Witwe. Er sieht Glauben. Und zwar sieht er, wie sie mit ganzem Herzen glaubt. Sie gibt alles. Dieses Spenden von den zwei Schärflein ist ja nur ein äußerer Ausdruck von ihrem inneren Glauben. Sie gibt alles, was sie hat. Das ist ja schon auffällig, dass es heißt, sie gibt zwei Schärflein. Warum behält sie eigentlich nicht noch einen für sich? Wäre doch okay. Ein Teil abgeben, ein Teil behält sie für sich. So als letzten Notgroschen, eine letzte Sicherheit. Nein, sie gibt alles, weil sie vertraut, dass Gott für sie sorgt. Sie vertraut darauf, dass Gott ihr weiterhilft. Sie gibt alles. Warum? Weil sie weiß, dass Gott auch alles gibt. Sie gibt ihren Lebensunterhalt, ja im Grunde ihr Leben, weil sie weiß, dass Gott sein Leben gibt. So macht er es ja in Jesus, seinem Sohn, Gottes Sohn. Er gibt auch nicht nur ein bisschen, er gibt nicht nur ein bisschen Hilfe für unsere Alltagssorgen. Nein, er gibt sein Leben. Es ist Passionszeit, wir denken an sein Leiden und Sterben am Kreuz. Er gibt alles, alles, was er hat für uns. Aus Liebe zu uns gibt er sein Leben. Er gibt Vergebung für unsere Sünden, er gibt uns ewiges Leben. Und deshalb, ihr Lieben, gibt es beim Glauben keine halben Sachen. Wir können Gott, Jesus, nur ganz gehören oder gar nicht. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt so einen alten Spruch, der hat mich als Jugendlichen sehr fasziniert. Den habe ich mir so eingeprägt. Der heißt so, sei ganz sein, also gehöre ihm ganz. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Sei ganz sein, nämlich Jesu, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ich wurde erinnert an den Vortrag von Daniel Böcking, der vor kurzem hier in der Gemeinde war, diesem stellvertretenden Chefredakteur bei Bild.de. Und der hat ein Buch geschrieben, wo er seine eigene Lebens- und Glaubensgeschichte erzählt und wie ihm plötzlich bewusst geworden ist, ja, so ein Allerweltsglauben, den er vorher hatte, das ist kein Glaube, sondern Glaube ist eine Beziehung, die das ganze Leben umfasst. Eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und dann hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel »Ein bisschen Glauben gibt es nicht«. Damit ist es auf den Punkt gebracht. Schein oder sein. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Doch nun zum Schluss noch ein Blick auf die Witwe. Die Witwe hatte auch einen Schein. Keinen Geldschein, auch keinen Heiligenschein, aber einen Lichtschein. Denn sie strahlt ein Licht aus der Hoffnung. Wie meine ich das? Sie strahlt ein Licht der Hoffnung aus, denn ohne diese Hoffnung hätte sie auf diese zwei Schärflein auch verzichten können, die zu geben. Denn was kann man denn mit zwei Schärflein erreichen? Doch nichts. Ohne diese Hoffnung hätte sie denken können, es bringt doch eh nichts, was ich bieten kann. Aber genau so denkt sie nicht, weil sie weiß, Gott kann aus ganz wenigem ganz viel machen. Denken wir doch an die Speisung der 5000. Ein kleiner Junge, der so gut wie nichts hatte, der hatte gerade mal 5 Semmeln und 2 Fische. Und er hat sie Jesus gegeben, das Wenige, was er hatte. Und Jesus hat damit 5000 Leute satt gemacht. Weil bei Gott ganz andere Maßstäbe sind, denken wir doch bitte nicht, was kann ich schon erreichen mit meinen 2 Schärflein, die ich vielleicht an Zeit noch übrig hätte in meinem gestressten Alltag, mit meinen 2 Schärflein, die ich an Kraft noch habe, mit meinen 2 Schärflein an Geld, an Liebe, die noch da ist in mir. Ach, das bringt doch eh nichts, mich damit einzusetzen in dieser Welt, die so kaputt ist, wo so viele Menschen Hunger haben, Hunger nach Brot, jetzt in Ostafrika, oder Hunger nach Liebe, auch in unserem Land, oder Hunger nach Gott. Was bringt es schon mit meinen 2 Schärflein? Genau so hat die Witwe nicht gedacht. Sie hat einfach nur das, was sie hatte, in den Dienst Gottes gelegt. Gott, mach du was draus. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Heißt nicht, dass die anderen nichts gegeben haben. Nein, viele Reiche legten viel ein. Das war gut, das war super, gut gemacht. Aber sie hat noch viel mehr gegeben in Gottes Augen. Der Lichtschein der Hoffnung. Amen.